Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast. Unterstützt von der Hochschule Fulda. Mit Shaggy Schwarz und Professor Dr. Sascha Skorupka.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Science und so, Wissenschaft küsst Kultur. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite, wie immer, ich als Künstler habe ihn wieder eingeladen, einen, ja, Wissenschaftler. Die Pause sollte vorher nicht sein, ich wollte ihn jetzt nicht abwerten, weil ich jetzt schon heute bei mir Professor Dr. Sascha Skorupka. Hallo Sascha.
Hallo Shaggy, du bringst mich schon in der Anmoderation wieder zum Lachen, super. Ja, schön, ich freue mich, dass ich mal wieder da bin und ist das Spoiler, wenn ich sage, dass wir uns eigentlich gegenüber sitzen und uns in die Augen sehen, während wir uns gegenseitig tolle Geschichten erzählen?
Ja,
oder ist das so, ist das zu privat?
Können wir ruhig sagen. Keiner von uns ist verkleidet, keiner von uns trägt ein Cape oder eine Maske.
Aber du trägst Hut.
Ich trage Hut, das ist zumindest schon mal sehr, sehr gut. Aber ein Cape, eine Maske hat unser heutiges Thema zumindest was damit zu tun, denn wir reden über einen bestimmten Superhelden heute. Ich meine, müssen wir gar nicht so lange ausholen, denn alle, die den Podcast jetzt hören, sehen es ja auch, weil es steht ja da.
Ja.
Deswegen muss man eigentlich gar nicht so spannend machen. Es ist Batman.
Genau.
Batman ist natürlich, also ich bin ja ein großer Superhelden-Fan auch, Comic-Fan auch schon immer gewesen, mit Comics aufgewachsen. Batman war von jeher schon immer mein Lieblings-Superheld. Und das ist ein Thema, worauf ich mich intensiv auch gefreut habe. Und Batman, ist das ein Superheld, mit dem du auch viel zu tun hattest?
Also er war zumindest von den Superhelden, die ich so kenne, der oder ist immer noch mein Lieblingssuperheld. Ich bin jetzt nicht so der große Superheldenfreund. Aber Batman war mir von den Geschichten her, von der Biografie her immer so der, der mir am nächsten war. Also mit dem ich mich am ehesten identifizieren konnte.
Gab ja einige Inkarnationen von Batman, die reißen wir heute wahrscheinlich nochmal an, aber es Thema Batman ist ja auch so groß,
ja.
Das werden wir auf jeden Fall nicht alles abhandeln können in diesem Podcast, aber so ein paar Themen werden wir auch auf jeden Fall anreißen und vor allem möchte ich dich nachher nochmal fragen, wie realistisch auch der Charakter Batman ist. Ich meine, im Vergleich zu Superman würde ich sagen, sehr realistisch, denn wir wissen, Batman hat keine Superkräfte.
Ja, darüber haben wir ja schon im Podcast über Superhelden gesprochen, also quasi Physik der Superhelden. Aber ich glaube, der heißt nur Superhelden, ne? Die Überschrift. Aber da haben wir ja quasi darüber gesprochen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und Batman hat keine Superkräfte und das ist auch genau das, was ich an ihm so sympathisch finde. Mhm.
Aber er hat natürlich etliche Dinge, die ihn ausmachen, etliche Waffen auch, Fahrzeuge und so weiter. Auch, die hat diese Pistole mit dem Haken quasi, wo er dann sich auch hochziehen lassen kann. Er kann auch, wenn er sein Cape anspannt, hat er auch spezielle Möglichkeiten, dann zumindest etwas zu gleiten, also Sachen, über die reden wir. Aber lass uns ganz vorne anfangen. Und ganz vorne heißt im Jahr 1939. Denn da gab es die Ausgabe von Detective Comics Nummer 27. Und da erschien das erste Mal Batman in den Comics. Damals noch nicht ganz so, wie er dann später war, hat sich dann auch in den ersten Ausgaben auch schon so ein bisschen verändert, hat sogar teilweise dann noch eine Pistole mit sich getragen, hat sich dann aber verändert. Detective Comics, Ausgabe 27, ist ja dann auch der Name des Verlages geworden. Detective Comics, DC.
Das heißt, daher kommt
der Name DC von den Detective Comics nochmal. Und Batman übrigens auch der erste Superheld, der einen Stern auf dem Walk of Fame bekommen hatte. Erschaffen von Bob Kane. Zumindest lange Zeit hat man nur Bob Kane auch genannt, als den, der es auch gezeichnet hat. Aber der eigentlich als Erfinder mittlerweile gilt, ist Bill Finger. Das war quasi der Ghostwriter von Bob Kane, der eigentlich alles geschrieben hat und auch ganz, ganz viele, Dinge für Bob Kane auch entwickelt hatte, unter anderem auch die Figur Batman. Also
er war quasi der Dramaturg.
Eigentlich war er auch der ihn erfunden hat und dann Bob Kane hat ihn danach dann auch gezeichnet. In der Anlehnung übrigens, die Vorbilder von Batman sind Figuren wie Zorro, ja? Und The Shadow. Das ist eine andere Comic-Adaption, die es damals auch gab, gerade in den 30ern, sehr, sehr groß. Und auch so Filme wie The Bat Whispers oder auch The Bat. Das waren Kriminalfilme, dann schwarz-weiß natürlich, die ja auch Pate standen im Grunde für die Figur Batman. Und das alter Ego von Batman, Bruce Wayne, auch da gab es Namen, die man dazu benutzt hat. Der schottische Freiheitskämpfer Robert the Bruce, ja, da eigentlich der Vorname. Und der amerikanische Nationalheld Matt Anthony Wayne. Das sind die Namensgeber für Bruce Wayne. Und das Interessante bei diesem Charakter ist, dass Batman eigentlich die wahre Figur ist, während Bruce Wayne eigentlich ja sozusagen
sein alter Ego ist.
Ja, sein alter Ego, aber das ist quasi seine Maske. Bruce Wayne ist die Maske, weil der Charakter Batman ist im Grunde so wie Batman, die Figur, aber Bruce Wayne ist quasi die Maske, um als Batman nicht aufzufallen. Das heißt, sein echter Name, aber die Maske ist dann nicht die Fledermaus-Maske.
Also sein wahrer Charakter ist die Fledermaus, aber ist das nicht eigentlich bei allen Superhelden so?
Nö, das ist nicht bei allen Superhelden so. Viele Superhelden sind ja auch eine Mischung aus dem, also so ein Peter Parker, Spider-Man, der ist ja auch als Spider-Man ähnlich wie als Peter Parker vom Charakter. Aber der Charakter Bruce Wayne hebt sich sehr von dem Charakter Batman ab, von dem wahren Charakter, den er da verkörpert.
Mhm.
Und er hat quasi den Charakter, den Playboy Bruce Wayne geschaffen. So, während er
Batman zur Ablenkung.
Während er als Batman so entstanden ist, aufgrund der Geschehnisse von ihm. Kennst du die Background-Story von Batman?
Ja, seine Eltern, er war mit seinen Eltern bei einer Veranstaltung. Die Geschichte wird ein bisschen unterschiedlich, glaube ich, erzählt.
Ja, die ist aber relativ ähnlich.
Oft, ja, aber jedenfalls sind die dann aus der Veranstaltung rausgekommen und wurden dann von einem Straßenräuber überfallen. Und es gibt zu diesem Straßenräuber unterschiedliche Zusatzgeschichten, warum der so ist, wie der ist, unterschiedliche Verwicklungen. Und der hat jedenfalls seine Eltern erschossen. Und er war irgendwie im Alter von 7 oder 8 oder irgendwas.
Genau, in dem Alter etwa, ja. Genau, die dann, Eltern haben eine Abkürzung genommen durch so eine Gasse und da ist dann aufgelauert worden. Und ganz legendär natürlich auch die zerreißende Perlenkette von Martha Wayne, von der Mutter von Bruce Wayne. Mhm. Dann, ja, und um Rache irgendwie auszuführen, um sich auch so aus Gotham City, was ja eigentlich New York ist, genau, da irgendeine bessere Welt zu machen und auch seine Eltern zu rächen und sich auch für das Gute einzusetzen. Hat er sehr viel trainiert.
Ja.
Sehr, sehr viel trainiert. Hat natürlich auch sehr viel Geld gehabt. Hat mit Alfred, dem Butler, auch einen Ziehvater quasi gehabt.
Ja.
Der sein Geheimnis ja auch kennt. Und hat dann auch mit Hilfe seines Geldes dann auch sehr, sehr viele Dinge bauen lassen können. Sein Cape und sein Anzug ist ja auch sowas wie ein Schutzpanzer teilweise genau.
Er hat lauter Gadgets sozusagen. Lauter
Gadgets, die sich übrigens auch erst später entwickelt haben im Laufe der Zeit. Er hat diesen im Gürtel stehen, sind ja ganz viele Gadgets, die er nutzen kann. Von diesen Batarangs, die er nutzt, bis hin zu, wenn man an die Realserie aus den 60ern denkt. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast mit Adam West, diese
Tolle. Ja.
Batman. Anti-Highspray zum Beispiel auch, als Haie ihn angreifen in seinem Gürtel. Also die ja dann auch eher in eine andere Richtung geht. Das ist das, was Batman eigentlich ausmacht. Und bevor wir gleich aber über auch die Welt von Batman sprechen, und da müssen wir ganz klar auch seine Superschurken ansprechen, weil Batman hat meiner Meinung nach die beste Riege an Superschurken. Lass uns wirklich mal direkt nochmal über die Fähigkeiten von Batman sprechen. Also wir haben gesagt, keine Superkräfte, aber er hat natürlich dieses, sein Batmobil. Allein das schon mal, sehr legendär. Das kann ja richtig, richtig schnell fahren, hat da auch verschiedene Möglichkeiten. Wie realistisch ist so ein Auto wie das Batmobil?
Es gibt so viele verschiedene Inkarnationen vom Batmobil. Ich kann mich erinnern aus der Serie damals mit Adam West, da gab es dann noch Autos, die man kaufen konnte. Ich hatte als Kind so ein Auto, wo dann hinten Feuer aus dem Auspuff kam. Und wenn man das über den Boden gerollt hat, dann bewegte sich hinten dieser Feuerschweif. Das sah ja sehr abgefahren aus. Bis hin zu dem Tumbler in dieser dreiteiligen Verfilmung, wo das von... jetzt ich wieder mit meinem Schauspieler und Namensgedächtnis, wo das von einem Schauspieler gespielt wurde, diese Dark Knight-Verfilmung.
Die Dark Knight-Verfilmung dann später.
Ja, die ich für eine der besten halte von den Batman-Verfilmungen, die ich kenne. Da war das ja dann der Tumbler und also die Frage, wie realistisch das ist, ist immer die Frage, welches Auto meinst du eigentlich?
Generell diese Fähigkeiten.
Und grundsätzlich, Autos, die schnell fahren, gibt es. Autos, die sehr geländegängig sind, gibt es. Es gibt Kombinationen von Autos, also Autos, die in Kombination das beides können. Was mich bei dem Auto immer so wundert, ist, dass das so unglaublich auffällig ist. Mhm. Also ich glaube schon, dass man, wenn man das will und wenn man da sehr viel Geld investiert, dass man dann ein Auto hinbekommt, das entsprechend gepanzert ist, das entsprechend geländegängig ist und diese ganzen Sachen hat. Also das Biest vom Präsidenten, dem werden ja auch Wunderdinge nachgesagt, was Granatensicherheit, Schusssicherheit und so weiter angeht und Rolleigenschaften. Also auch wenn du alle Reifen platt machst, rollt das trotzdem weiter. Und irrsinnigen starken Motor. Also da geht wohl ganz, ganz viel. Aber was ich mich immer gefragt habe bei dem Batmobil ist, warum ist es so auffällig? Also wenn ich gerade bei den Verfolgungsszenen im Film, wenn ich mir das so angucke, ich hätte Also ich finde das so untypisch, weil eine ganz besondere Eigenschaft von Batman ist ja zu verschwinden, also aus dem Schatten, aus der Dunkelheit herauszukommen und in die Dunkelheit auch wieder zu verschwinden und dann so ein sehr auffälliges Auto zu benutzen. Das fand ich immer irgendwie komisch. Das war das, was mich am meisten wundert bei dem Auto.
Wobei das Auto ja teilweise ist ja auch schwarz in den dunklen Gassen von
City. Ja, das stimmt. Aber das ist ja, das ist gut. Die Serie mit Adam West, das ist ja quasi knallbunt alles da. Das kann man sowieso nicht, das ist sowieso quasi eine ganz andere Geschichte. Aber dieser Tumbler, der ist mir halt besonders gut in Erinnerung. Das ist halt ein Fahrzeug.
Ja, das war übrigens Christian Bale, von dem du
Christian Bale, Dark, genau, danke, ja, genau.
Christopher Nolan, der dann diese
Der die Regie gemacht hat, ja. Finde ich nach wie vor eine der besten Verfilmungen oder sogar die beste Verfilmung.
Ich mochte auch natürlich den Batman, also wenn wir bei Filmen erstmal sind, Michael Keaton, Anfang der 90er. Die ersten beiden auch von Tim Burton, Batman und Batmans Rückkehr. Natürlich.
Ja,
Batman
Michael Keaton fand ich immer komisch als Batman.
Fand ich ihn cool, als Bruce Wayne, das habe ich ihm nicht so ganz abgenommen. Aber die Filme sind halt für mich sehr, sehr cool. Also da besser als das, was kam.
Jack Nicholson den Joker gespielt,
das
ne?
Das war Jack Nicholson.
Ja, das wäre sehr witzig. Aber wir springen gerade. Also Auto. Ich finde das mit dem Auto ganz komisch. Sicherlich geht das technisch. Der Tumbler soll wohl auch wirklich fahren können. Hm. Warum man da so eine aufwendige Konstruktion nehmen muss und das nicht irgendwie anders macht, ja, also vorstellen, dass sowas geht, kann ich mir das sehr gut. Ja.
Sehr gut. Ja, also, und wie sieht's aus mit diesen Batarangs? Weißt du, der kann die ja so gut werfen. Ist das realistisch?
Also, dass Leute sehr gut Messer oder Boomerangs oder solche Sachen werfen können, das gibt es ja. Mhm. Das Bemerkenswerte bei Bruce Wayne oder Batman ist, dass er so viele Techniken so gut beherrscht. Mhm. Also, dass er eben nicht nur Bumerangs gut werfen kann und diese Batarangs oder Messer oder Seile oder sehr gut kämpfen kann, sondern der kann das eben alles. Und all diese Techniken einzeln, die er benutzt, das gibt es ja. Diese Kampfsportarten, die er anwendet, das gibt es ja. Das ist zum Teil ja auch realistisch. Also von realen Kampfsportarten inspiriert. Das geht alles, aber das Bemerkenswerte ist, dass er das eben alles kann. Das ist das Besondere.
Es gibt ja bei Batman Verfilmungen, da kann man ganz nochmal drauf zu sprechen, bevor wir nochmal darauf eingehen, dass er ja so viel kann, aber er hat auch viel trainiert, musst du sagen.
Ja, er hat viel trainiert. Und er hat halt die Kohle gehabt. Er hatte Zeit, er konnte das machen, ja.
Weil da will ich mir auf den Realismus gleich nochmal eingehen, indem ich die Verfilmungen als Beispiel nehme. Gab ja schon die erste Verfilmung, längere Verfilmung war ja sogar 1943 schon. Da gab es die ersten Batman-Filme. Es gab auch eine Zeit, in dieser Zeit auch eine Reihe von Batman-Filmen, die nur 10 Minuten gedauert haben, so als Vorfilme für andere Filme, Schwarz-Weiß-Filme, da gab es eine ganze Menge. Auch 1949 der nächste Batman, längere Batman-Film auch. Und natürlich dann die Serie, die man dann angesprochen hat. Da gab es auch den Film Batman hält die Welt in Atem als ganzen Film für diese Adam West-Serie.
Ja.
Und diese Serie hat damals Batman auch nochmal geholfen. Batman war im Tief, also es haben nicht mehr, die Verkaufszahlen gingen zurück. Auch aufgrund von diverser seltsamer Storylines. Es gab ja dann noch die Bat-Mice und so, also so eine wirklich Batman-Maus, also so ein Alien, der im Batman-Kostüm quasi dann auch auf Verbrecherjagd gegangen ist und so weiter. Und die Verkaufszahlen gingen zurück. Und die Serie mit Adam West hat tatsächlich wieder für bessere Verkaufszahlen gesorgt. Und dann war Batman aber auch so knallbunt. Also in dieser Zeit waren auch die Comics knallbunt.
Ja. Bis das war ja irgendwie lila, der Anzug von Adam West war lila, erinnere ich mich. Ne?
Ja, grau-lila, so eine Mischung, ja. Mhm. Bis dann tatsächlich aber irgendwann dann auch diese dunkle Phase wieder ein. Man spricht ja von Golden Age, das war so die Anfangszeit der Comics. Ja. Silver Age ist dann so die Zeit, wo auch dann in Anfang 70er sich nochmal was verändert hat, nochmal dieser Boom kam. Und dann später natürlich die Zeit, als dann Batman deutlich düsterer wurde. Am Anfang war ja schon so ein bisschen düster, das hat er nachgelassen. Und gerade Frank Miller, Year One und so weiter, diese neuen Comics haben dann Batman deutlich düsterer gemacht. Und auch die Verfilmung mit 89, wenn man genau genommen nimmt, mit Tim Burton, also von Tim Burton, hat er dann den düsteren Batman nochmal dann auch gezeigt, der wirklich eine ganz andere Seite dann hatte als dieser bunte Batman von Adam.
Die ich auch viel spannender finde, weil das seiner Genese viel, viel näher kommt. Ein Kind, was als 7-8-Jähriger erlebt, wie seine Eltern erschossen werden von irgendeinem Straßenräuber, das ist ein derartig traumatisches Ereignis, dass man ist danach nicht fröhlich und bunt und hält die Welt in Atem, sondern man ist dann ein sehr gebrochener Mensch.
Ist man, klar.
Also das geht gar nicht anders.
Ja, genau.
Das zu thematisieren und dann diese inneren Kämpfe, die er permanent führt, diese Zerrissenheit, diese schlimmen Erlebnisse, das aufzunehmen und das in seinen Charakter mit reinzubringen und dann auszuleben, das macht es ja auch so unglaublich spannend. Und das ist, finde ich, aus der heutigen Perspektive der, also für mich persönlich der große Reiz dieser Figur. Mhm.
Vollkommen richtig. Das ist der Reiz dieser Figur, dass er wirklich anders ist als viele andere Helden in dieser Zeit. Er ist ja trotzdem ein Held, aber auf eine ganz andere Art und
Weise. Wobei, ich habe so drüber nachgedacht im Vorfeld, als wir uns darauf geeinigt hatten, dass wir dieses Thema nehmen, da fiel mir gleich ein, Batman ist zerrissener Held, ganz schlimme Genesis und der Grund, warum er so geworden ist. Aber wenn ich kenne jetzt nicht so wahnsinnig viele Superhelden, aber das ist ja nicht ungewöhnlich. Peter Parker hat ja auch so eine, wird bei seinen, bei Onkel und Tante groß, ist so der, ja, ein bisschen übertrieben ausgerückter Klassendepp, kommt nicht so richtig klar, wird dann von der Spinne gebissen, kriegt seine Superkräfte und muss dann damit klarkommen. Ist auch ein gebrochener Charakter.
Das gab's bei Marvel, um dich da direkt, also Marvel-Charaktere, Marvel-Superhelden haben auch eher am Anfang die andere Geschichte gehabt. Die waren eher gebrochener, viele da bei Marvel. Das war neu, was Marvel neu aufgebracht hat.
Ja.
Diese eher gebrochenen Helden. Aber die waren alle nicht so düster, so im Endeffekt. Das stimmt.
Wie
hieß dann Batman insgesamt.
Aber auch Superman ist ja auch ins Exil geschickt worden, wurde von fremden Eltern aufgezogen, hat da zwar sehr liebevolle Eltern gehabt, das wird ja immer so betont, aber musste dann ja auch irgendwann feststellen, dass er nicht von dieser Welt ist. Und das ist schon eine bemerkenswerte Erfahrung. Und was ich bei Superman immer völlig unrealistisch finde, bei dieser Geschichte mit dem Kind, wer selber mal kleine Kinder hatte, vor allen Dingen Jungs, und sich dann vorstellt, da ist so ein Kind mit diesen Kräften, wie sie Superman hat. Mhm. Es ist für mich völlig absurd, die Vorstellung, wie dieses Kind ohne alles in seiner Umgebung umzubringen und zu zerstören groß wird, als wie das funktioniert haben soll. Aber das ist eine andere Geschichte. Mhm.
Aber lass uns da kurz die Batman-Verfilmung abhaken, vielleicht. Das ist gar nicht so schlecht, denn nach den Michael Keaton-Batman, den du nicht so mochtest, wurde es meiner Meinung nach aber schlimmer. Ich erinnere mich an die Verfilmung, die danach kam, Batman Forever. Dann hat Joel Schumacher nämlich die Regie übernommen und da wurde es auch wieder knallbunt auf eine andere Art.
War da nicht Arnold Schwarzenegger als Iceman? Der Riddler und so?
Das kam erst später. Also The Riddler war da, im dritten Teil, aber da war noch Two-Face. Der andere Gegner. Und Schwarzenegger war erst im vierten Teil, der noch schlimmere Teil. Batman and Robin mit George Clooney als Batman. Und waren das, glaube ich, die Batnippel. Also wo der Batman-Anzug endlich mal auch so Nippel hatte außen. Das war ganz, ganz schlimm.
Oh ja, das war ganz schlimm.
Und Mr. Freeze, so heißt er.
Mr. Freeze, Arnold Schwarzenegger.
Der war dann im vierten Teil.
Ich habe jetzt nichts gegen die Verfilmung. Ich fand Jack Nicholson als Joker grandios. Aber ich konnte mich, also ich kannte, Hintergrund ist, ich kannte Michael Keaton vorher in anderen Rollen und konnte mir nicht so richtig vorstellen, dass er so eine, nach meiner Vorstellung, aussehen müssende, wie formuliert man das? Also ich hatte gewisse Vorstellungen davon, wie Batman aussehen sollte, wenn das von einem Schauspieler dargestellt wurde. Michael Keaton passte für mich da nicht rein. Deswegen hatte ich so meine Vorbehalte. Aber und ich fand auch, dass er irgendwie, ich da so dran denke, das war irgendwie, so richtig gut finde ich es immer noch nicht, wenn ich ehrlich bin.
Aber über Christian Bale ging es ja dann auch, als dass die DC Extended Universe gestartet ist, wo viele Filme zusammengehängt haben. Und Zack Snyder ja dann auch den ersten Film gedreht hat, Batman wie Superman, Ben Affleck übernommen, den ich gar nicht so schlecht fand, muss ich sagen. Also nicht den Film, aber Ben Affleck als Batman, den fand ich gar nicht mal so schlecht.
Ja, den konnte ich mir noch eher vorstellen als
Hat den ja auch in einigen Verfilmungen, also teilweise gar nicht mal in der Hauptrolle, wenn man sich Suicide Squad anschaut oder The Flash, wo er auch einen Kurzauftritt hatte, also da war er auch dabei, aber man hat ja dann irgendwann auch das DC Extended Universe, so wie es war, auch wieder begraben und startet es ja jetzt gerade erst neu mit der neuesten Superman-Verfilmung. Da startet es ja im Grunde erst neu. Ja. Das heißt, da wird es ja auch einen neuen Batman geben, weil den anderen Batman, den es aktuell auch in dem Kino gegeben hat und auch bald im zweiten Teil geben wird, The Batman spielt ja außerhalb des eigentlichen DC Universe.
Den fand ich gar nicht schlecht. Ich überlege die ganze Zeit, wie der Schauspieler heißt.
Sir Robert Pattinson, den kennen wir noch
aus
Twilight. Aber hier in diesem Film, also ich habe
die Batman. Fand ich gar nicht schlecht, die Verfilmung, muss ich ehrlich sagen. Die habe ich neulich erst gesehen, ist noch gar nicht so lange her. Und habe mir gedacht, das ist auch ein ganz schöner Ansatz, das so zu machen.
Ich nehme es dir vorweg. Meine Lieblingsverfilmung, also meine Lieblings-Batman-Verfilmung ist tatsächlich diese The Batman mit Robert Pattinson. Einfach, weil das genau nochmal ein ganz anderer Batman ist. Der Batman, der, wo die ganzen Gadgets, die er hat, gar keine so große Rolle spielen. Gut, das Batmobil in der Verfolgungsjagd mit dem Pinguin, auch eine tolle Sequenz.
Ja.
Aber vor allem, da er prügelt sich zwar auch durch, aber das sieht realistischer, weil auch mal was einsteckt. Aber aufgrund seiner Rüstung, die er ja auch trägt,
ja.
Deswegen ist der dunkle Ritter ja eigentlich gar nicht so weit hergeholt,
ja.
Kann er der da natürlich ein bisschen entgegensetzen. Aber vor allem, das, was den Batman eigentlich ausmacht, hier in dem Film das erste Mal wirklich rüberkommt, diese detektivische Ader. Er ist ja auch ein Detektiv.
Ja.
Er löst ja auch Dinge. Und das war in den anderen Verfilmungen nicht so. In den Comics deutlich mehr.
Von der Dark Knight-Trilogie kommt das aber auch, dass Klar. er detektivisch ist.
Aber hier nochmal deutlich ja. mehr, finde ich, in The Batman.
Gut, ich habe die schon ewig nicht mehr gesehen. Ich müsste mir nur nochmal ansehen.
Andere tolle Batman-Verfilmung ist Lego Batman. Mochte ich auch sehr. Kein Witz.
Lego Batman?
Fand ich
die habe ich noch nicht
super
gesehen.
Gute Batman-Verfilmung. Aber ja, The Batman, das war schon Hammer. Also den Film fand ich gut und tolle Charaktere. Colin Farrell als The Penguin, auch Hammer.
Ja. ja.
Also das ist ja toll. Auch tolle Serie übrigens. Das ist ja auch als Serie fortgesetzt worden. Die fand ja. ich auch richtig gut.
Hat die habe ich noch nicht gesehen. Ja, ich habe gehört, dass die oder gelesen, dass sie sehr empfohlen wird. Die habe ich noch nicht gesehen. Das habe ich nicht geschafft. Ja.
Solltest du mal machen. Die lohnt sich nämlich auch wirklich.
Und zack, total. Wieder etwas auf der großen ja. Liste von.
Und natürlich, wenn man von Verfilmung muss. Spricht, es gibt ja diese ganzen. Auch DC Animated, da gibt es ja auch ganz, ganz viele Filme, diese animierten Filme von ja. DC, die gar nicht groß in die Kinos kommen, aber trotzdem wunderbare Verfilmungen sind. Und das ist ja auch schon fantastisch. Aber was ich deutlich noch besser finde als die Verfilmungen, sind natürlich zumindest größtenteils die Comics. Auch da gibt es viel Quatsch. Aber es gibt ja ein paar Comic-Klassiker, die ich wirklich, wirklich liebe. The Killing Joke, eines meiner absoluten Lieblings-Comics oder auch Arkham Asylum, wo man auch nochmal Batman nochmal ganz anders gesehen hat.
Mhm.
Also die Comics liebe ich auch. Hast du selber mal Batman-Comics auch gelesen? Viel?
Das ist ewig her. Ja. Also da war ich Jugendlicher und aktuell habe ich keine gelesen, nee. Und ich habe mir gerade im Kopf so eine kleine Liste gemacht, welche Comics dann wahrscheinlich vielleicht lesenswert sind, welche ich mir mal besorgen sollte.
Ja, auf jeden Fall Killing Joke. Also das musst du definitiv. Aber auch so, gerade in den letzten neuere Sachen wie The Long Halloween oder so,
mhm.
das ist ein ganz, ganz geiles Comic, die ich total liebe. Oder Death in the Family, wo Robin erschlagen wird vom Joker mit einer Eisenstange einfach so. Hush mochte ich sehr, sehr.
Das musst du mir mal geben, die Liste.
Muss ich
dann,
dir mal geben.
Schaue ich mir das mal an.
Sollte man auf jeden Fall gesehen haben.
Das nächste Comic, was ich mir jetzt holen wollte, ist The Watchmen.
Mhm.
Kostet aber 90 Euro, habe ich geguckt. Aber das ist so das nächste, was auf der Liste steht, was ich mir mal holen möchte.
Den alten Band, den großen.
Den großen, dicken Sammelband, ja, genau.
Nicht die neue Sachen, die jetzt in den letzten Jahren rauskamen, sondern die Urgeschichte von The Watchmen.
Genau, die.
Mhm. Lohnt sich. Definitiv solltest du das dir zulegen. Auch ein ganz, ganz tolles Comic. Gehört zu meinen Lieblingscomics, Watchmen auf jeden Fall auch.
Mhm.
Ich habe auch, oder The First Year von Frank Miller habe ich ja vorhin schon mal angesprochen. Lass uns noch mal über die Gegner, weil das ist ja das Tolle, was Batman so ausmacht.
Das ist
nicht
stimmt.
nur ein cooler, also ich finde, er ist mein Lieblings-Superheld, aber nicht nur, weil er Batman ist. Da gibt es andere Superhelden, die fast so ein bisschen in die Richtung auch kommen, wo ich sage, die finde ich genauso cool. Aber was die nicht haben, ist diese illustre Schar an Superschurken, die Batman eigentlich ausmachen. Und das ist wirklich, das ist die Garde der Schurken überhaupt. Wir heben uns den Joker bis zum Schluss auf.
Ja, gerne.
Aber du hast ja einige angesprochen, auch die Schurken haben ja auch oft so eine tragische Geschichte. Lass uns doch mit Mr. Freeze zum Beispiel anfangen. Der kann ja Eis schießen und hat aber sowas entwickelt auch. Dessen Frau ist ja auch verstorben. So. Und wollte sie ja retten, indem er sie auch reinfrieren lassen hat und so weiter. Auch das eine tragische Geschichte. Du kennst den Charakter Mr. Freeze?
Nur aus der Verfilmung damals.
Genau. Das ist ein cooler Charakter, aber jetzt in der The Batman-Verfilmung jemand, der mich dann total überzeugt hat, den ich auch richtig, richtig toll fand. Neben dem Pinguin, der fantastisch aussieht, der ist ja auch in vielen Inkarnationen schon gehabt, ist auf jeden Fall The Riddler, den ich super fand. Das ist der immer...
Ja, der die Rätsel gestellt hat in der Verfilmung, ja.
Den liebe ich zum Beispiel. Das ist ein ganz, ganz toller Gegner. Ra's al Ghul ist ein so ein Mastermind, ein Genie. Den gab es aber auch im ersten, wo du gesagt hast, Christopher Nolan-Film mit Christian Bale. Da hat Ra's al Ghul zum Beispiel eine der Rollen auch gespielt, dabei der Oberbösewicht.
Ist das der dann in der Klapse gelandet? Ach nee, das wurde von Liam Neeson gespielt, ne? Ra's al Ghul.
Genau.
Ja. Und der in der Klapse gelandet ist.
Scarecrow, oder?
Scarecrow. Ja. Das ist, hat es doch von dem Schauspieler gespielt worden, der dann später Peaky Blinders die Hauptrolle gespielt hat. Ne?
Genau. Cillian Murphy. Und Cillian Murphy.
Cillian Murphy und der dann Oppenheimer gespielt hat.
Genau.
Der,
genau.
Den ich mir unbedingt jetzt, der ist jetzt gerade bei Prime kostenlos und den ich mir jetzt unbedingt ansehen will.
Ja, der ja sogar einen Oscar auch dann endlich bekommen hat. Cillian Murphy finde ich sehr, sehr gut. Mag ich sehr, sehr gerne.
Ja.
Auch Scarecrow natürlich hat der in dem Film jetzt keine Riesenrolle gespielt, aber auch einer, ein Batman-Schurke, den ich sehr mag, denn der ist ja auch Psychologe, Psychiater in dem Fall und hat etwas erschaffen, womit er Leute beängstigen kann und auch gerade so ein Gas unter anderem, auch verschiedene Dinge, aber vor allem das Gas und die Leute haben halt Angst und sterben auch tatsächlich auch vor Angst und das ist halt auch spannend, wie ich finde, also auch das mag ich, den mag ich sehr, sehr gerne. Natürlich auch die Damen, Catwoman natürlich, mal an der Seite von Batman, mal gegen ihn. Poison Ivy, die Kraft auch über Pflanzen hat und so weiter, auch das eine tolle Gegnerin.
Catwoman fand ich in der Batman-Verfilmung mit dem Patterson auch sehr gelungen, weil das auch so also was mir insgesamt bei der Verfilmung gefallen hat, dass man die Entwicklung der Charaktere so schön gesehen hat. Und auch viele ihrer Schwächen, also die sind da nicht angekommen, haben da irgendwie, wie meinte das unser neuer Kanzler, Rambo-Zambo gemacht, sondern das hat sich dann entwickelt und es gibt diese Brüche, die ja solche Charaktere auch interessant macht, diese Entwicklung.
Ja, auf jeden Fall. Bane, ein krasser, guter Charakter. Der Bane ist ja auch der Batman damals das Genick gebrochen hat.
Ja.
Und der endlich auch in Christopher Nolans
im dritten Teil ist der
Teil
gewesen,
auch
ja.
eine gute Rolle hatte.
Ja, wurde da gespielt von einem sehr, sehr guten Schauspieler, der in Venom die Hauptrolle spielt. Dessen Name mir auch nicht einfällt, dessen Gesicht ich aber...
Das ist immer der Beste auf jeden Fall, was Schauspieler und Namen angeht.
Aber ich kann die alle zuordnen, die Schauspieler, mir fallen nur die Namen immer nicht ein.
Wenn du die Gesichter siehst, weißt du es dann auch immer, genau. Ja, ja, das ist auf jeden Fall Tom Hardy.
Tom Hardy, genau. Und der spielt nämlich in Peaky Blinders einen Gegenpart. Der spielt den jüdischen Ganoven.
Ja, ich würde sagen, Tom Hardy ist einzig gut an Venom, so in der Verfilmung zumindest, die ich nicht mag.
In der beim dritten Teil von Dark Knight oder wie?
Nee, Venom.
Tom Hardy ist schon sehr unterhaltsam.
Als Bane ist er super. Es gab ja schon einen Bane auch in, das war dann glaube ich auch im vierten Teil von Joel Schumacher, also in dem Film mit wo Arnold Schwarzenegger auch dabei war. Und das
daran habe ich gar keine Erinnerung.
Ein Bane, der immer nur gesagt hat, Bane. Also ein dumpfer Muskelprotz war der da nur. Aha. Der gegen, da ja ein ganz, ganz anderer Charakter ist. Also den mag ich auch sehr, sehr gerne. Und jemand, der oft übersehen wird, aber jetzt gerade auch in der Verfilmung, jetzt The Batman oder auch in der The Penguin-Reihe, Carmine Falcone, also dieser Mafia-Boss, der ja im Film von John Turturro gespielt wird, in der Serie, dann leider von Mark Strong, der auch cool ist, aber den nicht so krass gespielt hat, wie ich finde. Also da hat er mir anders besser gefallen. Kennst du Clayface? Sagt dir was? Der ist tatsächlich in der Verfilmung nicht aufgetaucht. Den kennt man dann eher nur in den Comics. Das ist so ein Schleimmonster, der sich aber auch so ein bisschen verwandeln kann.
Mhm.
Früher ein Schauspieler, der...
Ja. Wo du John Turturro sagst, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo habe ich den eigentlich das letzte Mal gesehen? Und ich gucke gerade Severance und da spielt er ja eine wichtige Rolle, der John Turturro. Und ich habe mir gedacht, den hast du neulich in irgendeiner Verfilmung gesehen. Wo war das denn? Das war in The Batman, genau. Jetzt, wo du es sagst.
Da, genau.
Stimmt.
Da hat er mitgespielt, genau. Aber wie gesagt, in der Serie wird er tatsächlich von jemand anderem dann auch verkörpert. Also in dem Fall von Mark Strong, der auch ein bekannter Schauspieler ist.
Ja.
Aber John Turturro hatte da wahrscheinlich keine Zeit. Und deswegen hat man ihn da ersetzt in Rückblenden. Wir wollen ja jetzt nicht spoilern, aber man musste ihn da in Rückblenden auf jeden Fall spielen. Ein Charakter, der auch ganz wichtig ist bei Batman, wir gehen mal kurz weg von den Schurken, ist natürlich Commissioner Gordon.
Ja.
Ja. Wie realistisch ist das in deiner Meinung nach, dass die Polizei mit einem maskierten Menschen zusammenarbeitet, der ein bisschen, mehr oder weniger auch Selbstjustiz übt, oder? Also ich
glaube, das ist schwer illegal. Aber ich bin kein Polizist. Ich habe zwar einen Bekannten, der ist Polizist, aber der ist, was sehr unbefriedigend ist, was seinen Job angeht, sehr, sehr verschwiegen. Er darf halt über das, was er macht, nicht erzählen. Und er deutet immer irgendwelche Sachen an und macht wohl irgendwelche spannenden Sachen, darf aber nie konkret sagen, was er tut. Das macht mich wahnsinnig. Und der könnte jetzt natürlich sagen, wie realistisch sowas ist. Ich glaube schon, dass die Ermittlungsbehörden, insbesondere die Geheimdienste, mit Leuten zusammenarbeiten. Das, da gibt's ja diese Spitzel und so weiter. Oder diese eingeschleusten Personen, wo es ja diese Diskussion darüber gibt, ne, darf man dann mit Leuten, die eingeschleust worden sind, dürfen die illegale Tätigkeiten ausüben oder dürfen sie das nicht? Aber sie müssen es zum Teil, weil sie sonst auffallen würden. Ne? Du kannst ja nicht irgendwie in so eine Terrororganisation einsteigen und sagen, alles klar, Jungs, aber ich bin hier, Terror mache ich nicht, das darf ich nicht, weil ich bin ja gesetzt, das würde ja auffallen. Also dass es so eine Zusammenarbeit gibt, kann ich mir schon vorstellen, dass es alles sehr diffizil ist und man da ganz genau aufpassen muss. Da bin ich mir ganz sicher, weil du bist da, glaube ich, immer mit einem Bein im Knast und mit einem Bein in einer Situation, wo du deine ganze Ermittlungsarbeit in die Tonne schmeißen kannst, weil das Gericht dann sagt, nee, das ist alles nicht verwertbar, weil es nicht legal bekommen worden ist. Von daher, ich glaube schon, dass das geht. Ich glaube nicht, dass es in dieser Form wie mit Batman und Commissioner Gordon so, ich mach mal die Lampe an und dann kommt Batman und rettet alle. Das geht mit Sicherheit so nicht.
Das, wir sind aber auch in Gotham City, das ist eine andere Welt.
Da herrscht
die Kriminalität über vielem. Da braucht man vielleicht so jemanden wie Batman. Wobei wir auch da viele sagen, also auch da die Geschichte Batman ist ja auch manchmal so, dass vielleicht, wenn es Batman nicht geben würde, es vielleicht diese Superschurken auch nicht geben würde, möglicherweise.
Genau, zum Protagonisten brauchst du ja immer den Antagonisten. Ja. Und ja, klar, also in der Comicwelt ist es ja ganz klar, das lebt ja davon, dass du immer das Aufeinandertreffen von Gut und Böse hast. Und diese Superheldengeschichten sind also eine völlige Überzeichnung davon. Und durch dieses ins Extreme mit den Superkräften, Superschurken, Superhelden, durch dieses ins Extreme bringen wird das ja auch so besonders unterhaltsam und ja, besonders eben.
Einige Superschurken würde ich gerne noch kurz ansprechen, aber über die müssen wir nicht reden, weil die sind aber auch toll. Hush ist ein ganz, ganz toller Superheld, der erst in den letzten Jahren entstanden ist. Harley Quinn ist ja auch eine ganz, ganz tolle Schurkin, die aus der DC, aus dieser Animated-Serie, Batman Animated, damals erst entstanden ist. Die gab es in den Comics gar nicht, ist in der Zeichentrickserie erfunden worden und dann später in den Comics genutzt. Killer Croc, ganz, ganz toll. Die Pinguin hatte ich ganz kurz angesprochen. Ja. Hast du schon mal was von Man-Bat gehört?
Nee.
Man-Bat ist quasi, ja, auch ich glaube, es war auch ein Wissenschaftler, der Batman-Fan auch war. Zumindest gibt es auch mehrere Geschichten natürlich. Der dann aber mit dem Serum sich leider dann in eine Fledermaus-Menschen verwandelt hat. Also nicht nur ein Kostüm, sondern hat sich richtig verwandelt. Später, also wurde auch wild dann. Später hat er das dann auch unter Kontrolle gehabt. Aber auch da gab es ganz coole Comics mit den beiden. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Aber zwei möchte ich noch erwähnen. Two-Face, den kennst du.
Ja. Der Staatsanwalt, der dann in dem Dark Knight, wird es ja sehr schön gezeigt, schwer verletzt wird und seinen ganzen Glauben an die Justiz verliert, durch die ganzen Geschichten, die da passieren und dann leidend, das ist ja eine tolle Szene, wie er da im Bett liegt, die Hälfte seines Gesichtes irgendwie völlig zerfressen, nimmt keine Schmerzmittel, muss also unter unerträglichen Schmerzen, unter Qualen leiden und will dann aber seine Frau retten, was dann irgendwie ja mit Problemen verbunden ist, natürlich. Ja.
Der auch, Harvey Dent, so hieß der Staatsanwalt.
Genau.
Ja, genau. Der auch gerade in der Dark Knight Trilogie ja anfänglich nur als Harvey Dent noch mitspielt und dann später auch erst.
Ja, und anfangs ganz eindeutig auf der Seite des Gesetzes stand und dann durch diesen Unfall, der ihn so entstellt hat und die ganzen Umstände, die da gewesen sind, dann dieses Doppelgesichtige hatte.
Ja. Ist auf jeden Fall ein ganz, ganz spannender Charakter, den ich auch sehr mag. Aber natürlich kommt man an einer Figur nicht vorbei und es ist natürlich der Joker.
Ja.
Für mich natürlich der beste Schurke. Überhaupt vielleicht sogar in der gesamten Literatur. Ich habe ja sogar in meiner Schauspielschule zwei Monologe einüben. Das eine war der Monolog aus der Dreigroschenoper, Mackie Messer, und der andere Monolog war aus einem anderen wirklich wertvollen Literaturwerk, aus The Killing Joke. Das ist der Monolog dieser von The Joker, ein schlechter Tag, den Monolog damals. Und da war mir klar, Joker ist einfach großartig. Wir wissen nicht viel über seinen Hintergrund. Es gibt viele Geschichten, verschiedene Geschichten.
Mhm.
Und das macht ja auch den Joker aus. Es gibt keine ganz offizielle Geschichte, wo man sagt, das ist die Origin-Geschichte vom Joker, sondern man weiß es gar nicht wirklich. Verschiedene Interpretationen, und das macht ja auch diese Figur aus. Auch in diesem, übrigens in diesem Monolog, wo Joker sagt, ein schlechter Tag hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Und er hat eine ähnliche Hintergrundgeschichte wie Batman. Auch da war es ein schlechter Tag, der Batman zu dem gemacht hat, was er ist. Und
ja,
wir wissen es nicht genau. Was macht für dich diese Wirkung der Figur Joker aus?
Das ist Anarchie pur.
Ja.
Anarchie und Chaos pur und diese Kompromisslosigkeit in der Anarchie. Und ich finde, in der Dark Knight-Verfilmung im zweiten Teil, wie da der Joker auftritt, gespielt von dem dessen Name mir nicht einfällt.
Heath Ledger.
wie heißt er?
Heath Ledger.
Ach ja, genau. Ja. Heath Ledger, der sich dann ja leider suizidiert hat. Das vermutlich war das, ne? Ich glaube, der hat irgendwie Tabletten oder so genommen.
Ja, man weiß es nicht. Man weiß es bis heute nicht ganz offiziell. Viele sagen ja auch, dass er war ein Method Actor, hat sich sehr in diese Rolle hineinversetzt. Ja. Dass vielleicht sogar auch,
da ist was geblieben.
Da ist was geblieben.
Ja. Ja. Und der hat diese Rolle so unglaublich gut verkörpert. Und es ist schon beängstigend zu sehen, wie er da agiert und ja, diese pure Anarchie, diese Lust an diesem Zerstörerischen, das ist schon sehr bemerkenswert.
Ja, ich fand ja auch, im Nachhinein kann man sich drüber streiten, ich fand ja auch Joaquin Phoenix in dem ersten Joker-Film fantastisch.
Ja, wobei da, also man muss sich darauf einlassen, Joaquin Phoenix ist sowieso ein geiler Schauspieler. Man muss sich da darauf einlassen, dass es eben eine andere Entwicklung ist, als sie und auch vom Ergebnis anders ist, als die klassischen Joker-Auftritte in den Batman-Filmen.
Ja, vom Ergebnis, ganz kurz, hast du den zweiten Teil gesehen?
Nee.
Okay, dann vom Ergebnis sowieso was ganz anderes.
Ja, der zweite Teil, da habe ich auch so viele schlechte Kritiken drüber gelesen und es ist ja so ein Musical und ich finde, ich bin kein großer Musical, also gar kein Musical-Fan, wenn ich ehrlich bin. Ja, nee. Also den habe ich auch nicht vor, mir anzugucken. Aber den ersten Teil fand ich schon beeindruckend, wenn man ihn losgelöst von dem anguckt, was man sonst so kennt von Joker. Wenn man ihn mit den anderen Joker-Darstellungen und Auftritten vergleicht, fällt da so ein bisschen ab, weil die anderen Joker-Auftritte andere Akzente setzen. Aber wenn man sich darauf einlässt, auf diese Joker-Verfilmung, dann ist sie schon sehr eindrücklich. Und meine Frau meinte zu mir, der hat im Bekanntenkreis, oder nee, sie hat das auf in Kommentaren gelesen, dass da Psychologen irgendwie geschrieben haben, die haben diesen Film angeguckt, oder Psychiater, und die haben dann geschrieben, Mensch, gebt dem Mann noch endlich seine Tabletten. Also das war so das, was die ganze Zeit wohl diese Leute dann gedacht haben, während sie den Film angeguckt haben. Also zuzusehen, wie jemand quasi in den Wahnsinn abdriftet.
Schau dir den zweiten Teil an, würde ich mal vorschlagen. Echt? Ich habe lange auch mich dagegen gewehrt, einfach weil er den ersten halt einfach kaputt macht. Das ist das einzige Problem mit dem Film. Ansonsten ist es ein sehr guter Film, überraschenderweise. Ich kann verstehen, warum viele den nicht mögen. Ich kann auch verstehen, dass viele sagen, es ist kein guter Film. Ich fand den aber überraschend gar nicht so schlecht. Ich habe ihn jetzt in den Flitterwochen im Flug gesehen. Ja, im Flugzeug.
Damit hast du dich geoutet, ne? Ja. Dann kann man das ja jetzt offiziell sagen. Shaggy Schwarz ist verheiratet.
Dankeschön. Aber ich möchte gerne noch einen Joker erwähnen, den ich besonders gut finde.
Ja.
Mit dem du jetzt gar nicht rechnest, dass der als Joker jetzt erwähnt
wird.
Aber ich finde ihn fantastisch als Joker. Mark Hamill. Kennst du den Schauspieler Mark Hamill?
Ja, klar kenne ich Mark Hamill.
Luke Skywalker hat tatsächlich in Animated-Filmen, in einigen, nicht in allen, den Joker gesprochen.
Ach.
Und auf eine fantastische Art und Weise. Also für mich wirklich unglaublich. Dieser Mark Hamill Joker hat mich quasi inspiriert für meinen Monolog in der Schauspielschule als Joker. Mhm. Also den fand ich auch richtig gut. Also an dem kommt man auch nicht vorbei. Vielleicht mit Joker, jetzt haben wir zu viel über Joker geredet, als zu sagen, das wäre auch mal jemand für eine eigene Folge. Aber der Joker hätte es auch verdient. Aber wir haben genug über Joker geredet.
Genau. So, wie realistisch ist das Ganze? Das war ja vorhin nochmal so eine Frage. Ich hatte damals in der Folge über Superhelden gesagt, dass das tatsächlich das Unrealistischste an dieser ganzen Superheldengeschichte sowieso bei Superhelden ist, dass die das alles so lange überleben. Mhm. Also, dass sie eigentlich diese permanente Glückssträhne haben. Und das ist das Einzige, was so ein bisschen, sagen wir mal, Abzüge in der B-Note gibt bei Batman. Ansonsten finde ich die Geschichten sehr, sehr spannend und ich mag diese Figur sehr, sehr gerne. Aber dass sie eben das dass sie immer Glück hat, dass sie nie Unfälle hat, dass die Verletzungen immer gut wieder ausheilen und dass dann, das war ja auch bei Dark Knight, dann im dritten Teil, dass die dieses gebrochene Rückgrat, dass er das dann wieder hinkriegt und so weiter und dann auch so gut. Das ist halt, naja, das ist dieser unrealistische Aspekt. Aber das ist okay, das gehört zu solchen Geschichten dazu.
Ja, gut, Batman hatte schon mal das Genick gebrochen.
Ja.
Gestorben ist er noch nicht, aber dafür ist einer der Robins schon mal auch erschlagen worden.
Ja.
Wobei, gut, der kam auch wieder zurück, wollen wir jetzt nicht
spoilern. Ja, es gibt ja da auch ganz viele Universen und Dinge, die sich dann verändern.
No, es war aber kein anderes, die Multiversen haben bei Batman zumindest gar nie so eine große Rolle gespielt. Da gibt es zwar andere Batmans, auch in anderen Universen. Batman Beyond in der Zukunft, den gibt es ja auch noch, über den haben wir gar nicht gesprochen. Wir haben auch nicht über Robin gesprochen, ist mir gerade aufgefallen, komischerweise.
Ja, den habe ich nie verstanden, was der sollte. Also ich fand das damals bei Adam West, ich habe diese Folgen nie gesehen, aber ich habe dann später immer so gedacht, das ist irgendwie komisch. Ein erwachsener Superheld mit so einem kleinen Jungen am Start, das hatte für mich immer so einen ganz komischen Beigeschmack.
Ja,
ne, was machen
das gab es auch, diese Kritiken gab es übrigens auch in der amerikanischen Presse auch.
Das fand ich irgendwie also das habe ich nicht so richtig verstanden. Und ich verstehe auch, also das, man muss sich auch die Frage stellen, treibt es die Geschichte voran? Und wenn es irgendwie einen Sidekick gibt, dann ist ja eigentlich beim Storytelling der Sidekick derjenige, der dann oder diejenige, der dann Nebenaspekte aufmacht oder für die Witze sorgt oder sonst irgendwie. Aber das braucht Batman ja eigentlich nicht.
Ah, ich finde Robin, ich bin ein Robin-Fan, kann ich dir jetzt mal sagen.
Echt?
Aber gerade, was aus den Robins halt auch wurde, weil Nightwing ist der erste Robin, quasi Dick Grayson wurde zu Nightwing später, Jason Todd zu Red Hood, alles coole Charaktere, auch Damian Wayne, der ja auch später Robin wurde, der dir wahrscheinlich nichts sagt.
Gar nicht.
Auch das ist ein ganz interessanter Robin. Alle total unterschiedlich und auch, ich finde, charakterlich auch super interessante. Wenn man die einfach so sieht, den Batman Robin aus der Verfilmung mit Adam West, klar, kann man sich überlegen, ist der so cool? Aber auch der war irgendwie witzig. Also ich mag Robin sehr, sehr gerne. Aber natürlich, die Sidekicks ist immer schon eine komische Sache. Aber das ist ja bei allen Superhelden so, dass man sich dann denkt, braucht jeder Superheld einen Sidekick?
Haben die denn immer Sidekicks? Also ich überlege gerade.
Die haben sie ja nicht immer dabei, aber es gibt zumindest oft jüngere Varianten. Superboy, den gab es ja auch eine Zeit. Ja. Auch Wonder Woman, gab ja auch die Young Justice oder beziehungsweise die Titans, die Teen Titans oder wie auch immer.
Ja.
Auch so Gruppierungen mit den jüngeren Leuten. Das gab es schon, die ähnliche Kräfte haben. Aquaboy gab es auch, also das gab es alles mal in den Comics.
Ja, aber macht das Sinn? Also irgendwie finde ich das komisch. Oder also ich frage mich dann, warum werden solche jugendlichen Charaktere noch entwickelt, um junge Menschen besser anzusprechen? Ja,
spricht jüngere Leute an, auf jeden Fall auch.
Okay.
Ja, vielleicht bräuchtest du auch einen Sidekick an deiner Seite.
Du bist mein Sidekick.
Okay.
Und ich bin dein Sidekick.
Okay, das ist eine gute Idee, aber leider sind wir auch schon am Ende des Podcasts mit Überlänge heute.
Noch schon wieder.
Ja, Überlänge heute mal wieder, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, über Batman mit dir zu reden.
Ja, finde ich auch.
Ich bin gespannt, was das nächste Thema sein wird. Ich bin raus für heute. Du kannst jetzt einen Batman-Monolog am Ende noch des Podcasts halten. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich bin Shaggy Schwarz und die Abschlussworte gehören unserem Professor Dr. Sascha Skorupka.
Lieber Shaggy, vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt keinen Monolog vorbereitet. Schön war es, wie immer. Ich bin auch gespannt, was wir als nächstes Thema haben. Wir haben ja eine riesige Menge von Themen noch auf der Liste. Und Batman war eigentlich weiter unten auf der Liste. Jetzt ist es ganz spontan nach oben gerutscht, wie das eben manchmal so ist, tagesstimmungsabhängig. Ja, ich freue mich auf den nächsten Podcast und wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder ein, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns, wenn wir noch mehr Zuhörerinnen und Zuhörer haben und ihr uns weiterempfehlt. Und liebe Grüße an all diejenigen, die uns in der Straßenbahn oder im Zug oder im Bus hören. Denn ich habe neulich von einem Bekannten gehört, er hört mich immer morgens auf der immer morgens auf der Zugfahrt zu seiner Arbeitsstelle. Viel Spaß bei dieser Folge. Euch allen, die ihr da draußen seid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.